Und natürlich weiß ich ja aus den vielen Jahren davor, dass gerade die Zeiten, in denen das Depot ja auch immer zwischenzeitlich im Minus stand, dann einen guten Boden, eine gute Grundlage bilden konnten für eine kräftige Erholung danach. Wann die kommt, wie gesagt, wage ich jetzt nicht zu prognostizieren. Dass sie kommt, davon bin ich schwer überzeugt. Und dass ich auch mich damit gut fühle, jetzt tatsächlich das Vermögen zu einem großen Teil, nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil eben auch in Aktien und ETFs gesteckt zu haben, halte ich auch für eine gute Idee, weil ich nämlich auf die Art und Weise mittel- und langfristig überhaupt erst in die Lage gerate, die Inflation auszugleichen.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich das große Vergnügen, wieder mit Uwe Sander zu sprechen. Uwe ist ja bereits Stammgast in meinem Podcast. Und wer das noch nicht wissen sollte, Uwe ist der legendäre, ich hätte jetzt fast gesagt, der legendäre Sohn. Du bist der Sohn der legendären Börsenmillionärin Beate Sander, die vor knapp 2 Jahren fast schon leider verstorben ist. Und zur Erinnerung, Beate hat ja damals aus 30.000 Euro Startvermögen über 2 Millionen Vermögen angehäuft mit ihren Aktieninvestments und mit der von ihr entwickelten Hochtief-Mut-Strategie. Dazu gibt es natürlich schon viele Podcasts und Videos, die wir gemeinsam auch mit ihr, wie auch mit dir, Uwe, aufgezeichnet haben. Und wer das hören möchte, kann das gerne nochmal tun. Wir wollen aber mit dir heute darüber sprechen. Du führst ja nicht nur E-Depot weiter, sondern du hast es ja auch nochmal optimiert. Wir wollen darüber sprechen, wie du das Depot in diesem Jahr aufgestellt hast, vor allen Dingen, wie es auch gelaufen ist in diesen turbulenten Zeiten und vor allen Dingen, was du auch für die nächsten 6 Monate erwartest und wie du das entsprechend positioniert. Jetzt habe ich genug geredet. Erstmal hallo, lieber Uwe, welcome back im Podcast.
Ja, hallo, es freut mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Und ja, natürlich, das halbe Jahr war herausfordernd, auch für mich. Aber wie man vielleicht sieht oder hören kann, geht es mir einigermaßen gut, trotz allem. Wir haben heute, gerade habe ich es noch gehört, Inflationszahlen aus den USA, 9,1%. Das sind natürlich Szenarien, die ich so nicht vorhergesehen hatte, auch nicht bei unserem letzten Podcast. Aber es hebt mich jetzt auch nicht, es wirft mich nicht vom Stuhl. Es ist so. Börsen sind irrational. Vieles ist irrational und deswegen will ich da auch ein bisschen vorsichtig mit diesen Prognosen sein. Ich habe natürlich schon gewisse Erwartungen, die sind aber vor allem längerfristig als jetzt auf 6 Monate bezogen. Und auch die Veränderungen im Depot, die ich bereits schon 2020 nach Übernahme dieses Teils, ich habe ja nicht das ganze Depot geerbt, Beate hat ja eine Vielzahl von Erben benannt, aber ein Teil natürlich, und das ist sehr schön, da bin ich ihr sehr dankbar und natürlich bin ich ihr vor allem auch dankbar, dass ich ja ihre Erfahrungen aus den vielen vorangegangenen Crash-Phasen jetzt natürlich auch mit einbeziehen konnte und beziehungsweise auch die eigenen Erfahrungen natürlich, weil ich ja auch schon seit 2001 ein Depot führe. Mhm. Ja.
Ja, das wollen wir ja besprechen, ne? Mal zu gucken, was es so Neues gibt, was du so tust. Und wir sind ja hier auch bei Her Money keine Verfechter von Spekulation. Aber trotzdem wagen wir dann schon immer gern so ein bisschen so einen kleinen Blick in die Brille der Zukunft. Du bist ja ein aktiver Investor. Das sind ja viele unserer Hörerinnen oder Zuschauerinnen dann ja eben nicht. Die sind ja auch langfristig orientiert. Aber wir sind deshalb trotzdem interessiert zu gucken, wie du als aktiver Investor das natürlich jetzt betreibst. Und wie wir schon gesagt haben, das erste Halbjahr ist um und damit auch das erste Halbjahr an der Börse. Und wir hatten im Januar gesprochen, ich habe dann nochmal geguckt, was wir da so gesagt hatten, ne? Und damals war ja eine Zinserhöhung, wurde ja schon erahnt, aber für uns Europäer war das noch relativ weit weg und die Inflation war, glaube ich, noch bei 2%, war aber auch schon eine Diskussion und der Krieg und Ukraine, sage ich mal, hatten wir normallos noch nicht auf dem Schirm. Wir haben ja nicht beim Geheimdienst gearbeitet, ne? So, also das war ja noch irgendwie gefühlt eine ganz andere Welt. Und damals schon sagtest du, du willst dein Portfolio ein bisschen breiter aufstellen, hast auch schon ein bisschen mehr Richtung Value dich positioniert und du warst auch schon voll in dem Antizipierungsmodus auf, ich sage jetzt mal, schwierigere Zeiten. So, gib uns doch jetzt mal einen konkreten Update, vielleicht auch zu deiner Performance, wie das jetzt so für dich so gelaufen ist, wie deine Gefühlswelt hast du schon ein bisschen geschildert, aber vielleicht ein bisschen so, mehr im Detail, was die Performance ausgemacht hat.
Genau. Also ich habe seit 1. Januar in meinem Depot jetzt auch ein Minus. Ich bin 6,5% nach unten sozusagen gewandert. Das relativiert sich aber schon allein dadurch, dass ich jetzt natürlich längerfristig auch schauen kann, wie hat sich's denn seit Depotübernahme entwickelt. Und da ist immer noch ein dickes Plus von 16% seit Ende Oktober 2020 jetzt allerdings auch. Und natürlich weiß ich ja aus den vielen Jahren davor, dass gerade die Zeiten, in denen das Depot ja auch immer zwischenzeitlich im Minus stand, dann einen guten Boden, eine gute Grundlage bilden konnten für eine kräftige Erholung danach. Wann die kommt, wie gesagt, wage ich jetzt nicht zu prognostizieren. Dass sie kommt, davon bin ich schwer überzeugt. Und dass ich auch mich damit gut fühle, jetzt tatsächlich das Vermögen zu einem großen Teil, nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil eben auch in Aktien und ETFs gesteckt zu haben, halte ich auch für eine gute Idee, weil ich nämlich auf die Art und Weise mittel- und langfristig überhaupt erst in die Lage gerate, die Inflation auszugleichen.
Ja, wichtiger Reminder, ne? Nochmal, weil jeder fragt ja so ein bisschen panisch, wohin mit dem Geld, und vergisst dann gerne, dass eine Aktie natürlich ein Sachwert ist und eigentlich eine gute Lösung ist für eine Langfristinvestition.
Genau, die einen aber mehr und die anderen weniger. Und das war eben schon auch so der Gedanke, nachdem wir jetzt jahrelang im Technologiebereich sehr starke Renditezuwächse hatten in anderen Bereichen, beispielsweise Pharma, aber auch im gesamten Finanzwesenbereich nicht so sehr, hatte ich schon auch damit gerechnet, dass dieser schon jahrelang andauernde Kurszuwachs irgendwann auch mal wieder an Ende geraten kann und dann wieder andere Branchen vielleicht in Führung gehen. Also von daher war es mir schon ein wichtiges Anliegen, die stark hochgelaufenen, teilweise auch wirklich angeschwollenen Tech-Bereiche etwas zu reduzieren. Das konnte ich natürlich 2020 noch ganz charmant mit Teilverkäufen regeln und auch ein Stück weit Gewinne absichern. Dann kam, wie gesagt, der Schwenk Richtung mehr Value. Und den habe ich eigentlich konsequent fortgesetzt, ohne irgendwie jetzt hyperaktiv zu werden. Also ich sag mal behutsam und beharrlich, das sind so diese zwei Begriffe, die so mein Agieren eigentlich sehr gut beschreiben. Ich mache immer ein bisschen was, aber nie so viel auf einmal. Und ich versuche das auch wirklich in einen längerfristigen Plan einzubinden. Und jetzt habe ich zum Beispiel in den letzten 3 Monaten auch gar nicht so viele Veränderungen gemacht, dafür, dass ich ja circa 200 Werte im Depot habe. Ich habe lediglich an Aktien neu gekauft, Enbridge, Louis Vuitton, Moët Hennessy, Palo Alto, Omega Healthcare, Berkshire Hathaway und Coca-Cola, die Allianz noch zugekauft. Das sind jetzt schon auch einige Werte, aber es ist nicht wirklich im Vergleich zu den 200 sehr viel gewesen. Aber man sieht schon, in der Regel geht es hier um eine zusätzliche Stärkung der Value-Flanke. Kann man sagen, es sind fast alles Value-Unternehmen mit Ausnahme von Palo Alto. Die habe ich aber wieder aus gutem Grund trotzdem gekauft. Die hatte ich schon lange auf der Watchliste und dann war einfach auch der Kurs so verlockend für mich, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich da mal rein.
Ja, Palo Alto vielleicht zur Erklärung, was machen die genau?
Also da geht es um Cyber Security. Also Internetsicherheit, das ist so eines der, da gibt es Fortinet, da gibt es in den USA einige Firmen. Ich bin da eh schon so in dem Bereich ziemlich bewandert. Das ist so einer der, sage ich mal, der wenigen Technologiebereiche von den großen Tech-Werten, die ich ja auch durchaus nach wie vor in meinem Depot halte, von den großen Unternehmen. Aber bei denen, sage ich mal, bin ich einfach sehr, sehr überzeugt, dass ich da auch mal an der Stelle Ausnahme von der Regel auch mal durchaus recht hoch bewertete Aktien kaufen kann, zumal sie ja, wie gesagt, im Rahmen der hohen Bewertung ja jetzt doch auch ein bisschen zurückgekommen sind und zumindest jetzt die ersten Wochen und Monate, ich meine, ich habe die ja jetzt auch schon einige Zeit und da haben die sich allesamt jetzt als relativ krisenfest erwiesen, ja.
Ja, und dann hast du noch erwähnt Enbridge, habe ich das richtig notiert? Ja. Das ist doch, ist das nicht ein kanadisches Unternehmen?
Das ist ein kanadisches Unternehmen. Das über Kanada werden wir heute bestimmt auch noch sprechen kommen. Ja, ist für mich so ein bisschen die Bastion. Ja, sage ich mal so noch. Da trifft praktisch wirtschaftliche Stärke auf inneren Frieden. Auch perspektivisch ist wirklich ein Bereich, wo ich so ziemlich wohl fühle mit dem Gedanken, da auch vielleicht mich noch ein bisschen breiter aufzustellen. Jetzt Enbridge passt eigentlich nicht so ganz zu meinem nachhaltigen Ansatz. Die machen viel im Bereich Öl, Gas, haben auch Pipelines, aber eben auch nicht nur. Also dieses Gut und Böse Spiel funktioniert häufig nicht mehr. Werden wir sicherlich heute auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ja. Die sind schon auch stark investiert inzwischen an erneuerbaren Energien, also auch im Bereich Windparks, Solarparks. ähnlich wie das auch Shell und BP inzwischen macht. Also es geht da nicht nur um stinkendes Öl und um CO2 zu verschleudern, sondern wirklich Energie insgesamt auch ein Stück weit weiterzuentwickeln. Und das ist halt ein sehr, sehr substanzwertstarkes Unternehmen mit wirklich ausgesprochen hohen Dividenden und einer über Jahrzehnte eigentlich gut stabilen Renditezuwachs. Ja.
Okay, also geht so ein bisschen auch in die Value-Richtung zum Thema Nachhaltigkeit in Kanada. Kommen wir nachher nochmal. Und Allianz hast du dazu gekauft, Coca-Cola, das sind ja so richtige Value-Player. Sag ich mal, Cola wird gefühlt immer getrunken und Umweltschäden gibt es genügend, die Allianz dann auch versichern kann oder als starkes Haus dabei ist. Aber LVMH hat mich ein bisschen überrascht. Ich meine, ich bin ja bekennende Champagner-Trinkerin. Die Luxustaschen von denen, die kaufe ich mir nicht. Das ist mir die ganze Sache nicht wert. Aber ich weiß, es gibt genügend andere, die das tun. Warum hat dich das bewogen, so ein, ich sag jetzt mal, so einen Luxustitel zu kaufen?
Ja, ich bin bekennender Biertrinker und eigentlich eher frugal in meiner Lebensweise. Aber ja.
Entschuldigung, es gibt auch Champagner vom Aldi, ne? Also muss ich dazu
überhaupt
sagen.
Aber da eigentlich auch eher den Prosecco, den finde ich eigentlich auch schon ganz gut. Also ganz im Ernst, ich habe es mit Luxus gar nicht so überhaupt nicht. Ich wusste auch gar nicht so genau, was es mit Louis Vuitton so auf sich hat, bis ich mal dann mich auf die Suche und diese Handtaschen mir angeschaut habe. Ja, es ist tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass ich diese Aktie natürlich schon lange auf der Watchlist habe. Sie ist sehr auch krisenfest.
Okay.
Das ist auch, ich sag fast schon so ein bisschen leider so, dass es natürlich die Menschen mit geringerem Einkommen viel mehr zu spüren bekommen, Inflation und solche Dinge.
Ja.
Und jetzt war es aber doch bei der LVMH auch einfach ein geschickter Zeitpunkt. Also die kam dann auch doch deutlich runter. Und das ist ja immer so, wenn dann viele Aktien in der Panik verkaufen, ja viele Leute alles. Und dann kriegt man halt auch solche, sage ich mal, eher sonst davor schwer zu erreichenden Titel. Und als ich dann die LVMH wirklich zu dem Kurs einkaufen konnte, habe ich mich dann schon gefreut. Und wie gesagt, sie zeigt sich gerade sehr krisenfest. Mal sehen, wie das dann langfristig weitergehen wird.
Gut, bösartig könnte man ja dann sagen, also die Reichen haben ja dann profitiert und die trinken jetzt weiter ihren Champagner und kaufen die teuren Taschen. Ja, aber ich sage mal, so eine grundsätzliche Sozialdiskussion wollen wir jetzt hier nicht führen, weil dann wären wir definitiv nicht fertig. Aber ich sag mal so, deine Performance 6,5 minus finde ich jetzt gar nicht so schlecht, wenn man mal angetracht der Märkte auch schaut und spricht ja auch ein bisschen für die defensivere Positionierung, die du schon eingenommen hast. Und du hast eben einfach auch ein paar Schnäppchen jetzt gemacht. So würde ich es mal zusammenfassen, oder? Im ersten Halbjahr. Weil fröhlich bist du ja trotzdem. Also als Börsianer, der da schon lange dabei ist, hat sich jetzt nicht vom Sockel gehauen, oder? Hat sich emotional umgehauen. Was ja für viele Erstanlegerinnen ein Problem ist, ne? Ich weiß ja, wie es mir ging. Das erste Mal auf dein Depot guckst, dass da so viel Minus stehen, ist ja für viele kein Spaß, ne?
Klar, also ich weiß, dass es ein Zwischenstand und kein Endstand ist. Ich kann ja selber entscheiden, wie lange ich wo im Spiel bleibe. Und vom Hocker gerissen hat es mich wirklich nur einmal, das war der 24. Februar, das ist klar, das hatte ich so der Deutlichkeit nicht erwartet. Und da habe ich dann auch flott reagiert. Also wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, ja, ich hatte fast nichts Russisches, aber da hatten wir schon mal drüber gesprochen, das habe ich dann schnell raus. Und ansonsten machen mir wirklich diese ganzen Kurse jetzt im Moment nicht zu schaffen. Ich weiß, das Depot ist, oder ich fühle das für mich, dass das Depot gut aufgestellt ist, dass ich, wie gesagt, langfristig da eine sehr große Chance habe, auch mit einem langfristigen Renditezuwachs rauszukommen. Und nichts wäre jetzt schlimmer, als nur Bargeld irgendwo rumliegen zu haben, sage ich mal, wenn man in der glücklichen Situation ist, eben ein gewisses Vermögen aufgebaut zu haben oder vererbt bekommen zu haben.
Im privaten Rahmen werde ich auch oft angesprochen auf das Geldthema. Natürlich gerade gestern Abend einen Anruf auch jemand, der ganz panisch war und sagt, der Euro bricht zusammen, weil wir haben ja diese jetzt auch neu die Parität Euro-Dollar und er will nur Gold kaufen, ne? Und weiß nicht, also was soll man dazu sagen? Also ich finde, das ist ein Wertspeicher vielleicht, aber ich sehe jetzt nicht, dass der Euro zusammenbricht, oder? Wie siehst du das?
Nein, das sehe ich auch nicht und ich denke auch, der Dollar ist nicht arg viel besser positioniert langfristig. Auch die USA haben sich gerade jetzt unter der alten Administration wieder ordentlich verschuldet. Im Prinzip sind wir alle ziemlich verschuldet. Es ging in Südeuropa los. Es hat sich dann auch ein bisschen in den Norden fortgesetzt. Wir haben jetzt Großbritannien nicht mehr als Partner in der EU. ich habe da jetzt nicht so die große Erwartung, ob jetzt Euro oder Dollar da das große Rennen macht oder vielleicht auch der Schweizer Franken. Ich habe allerdings auch von Anfang an gar kein Problem gehabt, wenn ich den einen oder anderen Wert auf Dollar, auch in einem ETF, auf Dollar oder auf Schweizer Franken laufen lassen habe, das zu hedgen, also praktisch Gebühren dafür zu zahlen, dass man hier eine Währung absichert, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Auch das ist doch eine Art von Diversifizierung des Depots, wenn ich auch ein bisschen diversifiziert in den Währungen bin. Naja, und zum Gold, ich werde nachher bestimmt noch auf das Thema Rohstoffe insgesamt zu sprechen kommen. Man kann natürlich sich einen Goldbarren irgendwo hinlegen, der sieht dann auch immer schön aus. Aber ich kann natürlich auch in einem breit diversifizierten Depot ja durchaus auch mal ein Unternehmen, da gibt es übrigens in Kanada eins, das eben Gold fördert, kann ich natürlich auch die Art und Weise reingehen. Das habe ich übrigens auch gemacht mit einer ganz kleinen Marge, also ja, ich sag mal auch nur einer der 200 Titel im Depot, nicht überproportional gewichtet. Und daran merke ich natürlich, dass das, wie du sagst, das ist vielleicht ein Geldspeicher, aber eine richtig tolle Renditeentwicklung gab es da natürlich nicht. Es ist allenfalls, und deswegen habe ich es ja auch, naja, eine zusätzliche Möglichkeit zu diversifizieren und natürlich durchaus auch in gewissen Wirtschaftsphasen dann auch eine Möglichkeit zur Stabilisierung, ja.
Ja, so würde ich das eben auch sehen. Aber bei deiner Portfoliopositionierung, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, was du hinzugekauft hast. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die du sagst, da favorisierst? Hast du jetzt dazugenommen oder positionierst du dich stärker jetzt im Hinblick auf die nächsten Monate? Branchen, Länder?
Ja, langfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass die Welt, die sich schon ein bisschen im Umbruch befindet, an vielen Stellen, das wird jetzt natürlich durch diesen Ukraine-Krieg noch ein bisschen an Dynamik und an Fahrt gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Indien und China mit 2,5 Milliarden Menschen, also ein Vielfaches der Bevölkerung der großen sieben, man nennt die großen sieben, eigentlich sind sie die ja wirtschaftlich schon noch bedeutenden sieben, aber zumindest in puncto Bevölkerungsanzahl sind es eigentlich eher die kleinen sieben und die großen zwei. Und diese 2,5 Milliarden, also die hat man, sag ich mal, wenn man so ganz klassisch aufgestellt ist mit häufig gekauften ETFs, dann ist man da, wenn überhaupt, im Promillebereich oder im niedrigen Prozentbereich drin. Und das ist mir zu wenig. Also da habe ich schon früh gemerkt, dass ich auch Indien durchaus spannend finde, dass ich da, habe ich auch dann mit Infosys mir so das erste Einzelunternehmen ins Depot geholt, nachdem ich eben den ETF schon hatte auf Indien, den habe ich aber auch nochmal aufgestockt und der hat sich jetzt seitwärts bewegt, da war jetzt noch gar nichts, aber das ist ja wie gesagt langfristig gedacht und ich habe tatsächlich jetzt auch nochmal bei China über ETF ein bisschen zugelegt, dann war natürlich schon auch Marker, dass die Aktien, die ich ja noch habe aus China, gibt es ja auch viel im Bereich Umwelttechnologie, also nicht alles, was aus China kommt, ist schlecht. Also auch hier haben wir wieder dieses Gut-Böse, muss man ein bisschen differenzieren. Ich bin natürlich mit der Staatsführung gar nicht einverstanden und ich habe auch solche Aktien ja schon früher abgestoßen, bei denen die Regulierungswut einfach zu weit geht. Aber da gibt es, wie gesagt, auch andere Werte, die kamen jetzt auch sich schon so ein bisschen wieder, nachdem es ja da eine lange Pleite, Pech und Pannenserie gab. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist eigentlich für mich auch ein Zeitpunkt, wo ich sagen kann, jetzt gehe ich hier mit ETFs nochmal rein. Und dann habe ich einen klassischen China-ETF und einen, das ist auch ganz spannend, man kommt über den ETF tatsächlich auch an die sogenannten China-A-Aktien, also China-A. Und die sind ja eigentlich für uns Europäer so klassisch gar nicht handelbar und das ist aber, wie gesagt, auch eine Möglichkeit, um sich da nochmal ein Stück breiter auch aufzustellen.
Also wie gesagt, welchen China-ETF hast du da gekauft?
Das ist von iShares, China A heißt der.
Ja. Ach so heißt der einfach, okay, China A.
Und wie gesagt, die haben auf Jahressicht jetzt auch nicht toll performt, aber jetzt wollen wir mal sehen, da halte ich halt auf jeden Fall noch Möglichkeiten für sehr hoch, weil man muss einfach sehen, da haben jetzt sehr viele Faktoren gleichzeitig gebremst. Natürlich auch die strengen Lockdowns, das ist leider jetzt auch noch nicht ganz vorbei. Also man braucht da schon auch einen langen Atem und Geduld und muss sicherlich auch bei China sich nochmal besonders klar machen, dass es hier schon um einen etwas volatileren Bereich zumindest geht, jetzt vor allem auch kurz- und mittelfristig. Aber wie gesagt, mir gefällt es so besser. in der Berufsverteilung. Und ich möchte an der Stelle natürlich noch auch ganz klar nochmal sagen, dass alles, was ich hier so über mein Depot berichte, das sind so die Gedanken, die ich mir mache vor dem Hintergrund meiner Anlagestrategie. Und natürlich ist es immer mit Risiko verbunden und jede Anlegende muss natürlich selber entscheiden und auch letztlich verantworten und sich möglichst vielfältig informieren. Und das machen wir ja hier. Wir bieten da ja jetzt auch unseren kleinen Beitrag zu, ne?
Genau, es geht ja nur um Input zu liefern. Wir machen ja keine Anlageberatung. Das wissen unsere Hörerinnen. Wir schreiben das immer auch unsere Disclaimer drauf. Das ist ganz essentiell. Sonst hätten wir ein Problem. Ne? Das ist nicht, was wir machen. Es geht hier um Informationsaustausch. Und da du ein aktiver Investor bist, ist das natürlich sehr spannend zu hören, was du so machst. Für euch und für deine Mutter war das ja auch immer ein wichtiges Thema, nämlich die Dividende bei einer Aktie. Ne? Da hat sie ja immer gerne drüber gesprochen auch. Und ich denke, das ist ja auch ein Mantra, was du fortführst. Man sagt ja, die Dividenden bilden einen Stabilisator für so ein Aktiendepot. Wie war das jetzt bei dir? Hat sich das bewahrheitet in den letzten paar Monaten in deinem Depot?
Naja, also ja, nein. Also da muss man halt schon gucken, wo insgesamt, würde ich sagen, haben schon die dividendenstarken Titel etwas weniger Federn gelassen als der Rest des Depots. Das sicherlich. Aber ich habe mal so ein bisschen mir das nochmal heute angeschaut. Jetzt fange ich mal mit den USA an. Da werden ja nicht durch die Bank durch hohe Dividenden gezahlt. Das ist ein bisschen eine andere Kultur auch. Aber ich habe natürlich Coca-Cola, Realty Income sind so Beispiele, die haben Dividenden immerhin so von 3-4%. Und da gab es jetzt wirklich in den letzten Monaten und auch auf Jahressicht wirklich nochmal ein ordentliches Kursplus obendruf. Also das war auf jeden Fall passend. Auch in Großbritannien zum Beispiel mit GlaxoSmithKline, da habe ich auch nochmal zugekauft im Herbst. 5% Dividende, sauber. Wenn ich jetzt in Deutschland speziell sehe, DAX-Unternehmen, da habe ich natürlich schon auch gerade im Value-Bereich einiges. Allianz haben wir schon besprochen, Münchener Rück gehört natürlich auch dazu. Dann auch Energieversorger E.ON zum Beispiel ist jetzt natürlich auch mächtig unter Druck gekommen. Da hat es jetzt Kursabschläge von auf Jahressicht wirklich um die 20%. Das sind für solche Aktien das sind schon ungewöhnlich drastische Werte. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, ja, die 5%, 4-5% Dividende gab es bereits dieses Jahr auch schon wieder. Und jetzt sind wirklich diese Werte auch teilweise ja 10, 20 Jahre im Depot. Wenn man mal ausrechnet, 20 Jahre, 5% Dividende, so what, ja. Ich meine, dann habe ich ja schon allein dadurch mein Anfangsinvestment mehr oder weniger schon amortisiert. Kann ich auch ein bisschen gelassener sein. Ich habe auch jemanden schon empfohlen, der so ganz das gar nicht leiden kann mit diesen Aufs und Abs. Da habe ich gesagt, schau doch einfach nur noch auf deine Dividenden dann. Also schau gar nicht mehr in dein Depot rein, sondern schau nur aufs Verrechnungskonto und stell das Depot entsprechend so auf und nimm wirklich auch die großen Player, die keine ernsthafte Insolvenzgefahr in absehbarer Zeit durchlaufen. Und freu dich einfach über das, was du bekommst, dann siehst du vielleicht gar nicht so genau, was da zwischenzeitlich sich so alles passiert. Also das wäre jetzt ein kleiner mentaler Trick. Aber nein, es gibt viel Licht, auch in Kanada. Jetzt muss ich das dritte Mal das heute, also heute ist einfach Canadian Day. Ich bin da wirklich überrascht, weil egal was ich da, also es gibt auch Shopify war ganz schlecht, also muss man auch mal sagen, oder Aurora Cannabis, aber die habe ich ja nicht. Nee, da habe ich beispielsweise auch zwei Bahngesellschaften. Ich bin ja so ein großer Bahnfan und Canadian National Railway und die Canadian Pacific Railway und die haben jetzt nicht so Riesendividenden, aber einfach mega stabil, Kursplus auf 6 Monate und auf 12 Monate Sicht. Oder auch die Royal Bank of Canada, die habe ich speziell erst auch zugekauft in meinem Value-Schwenk und hat jetzt auf 12 Monate auch 13% gemacht und nochmal 3,3% Dividende. Also ich sag mal, wenn's, je weiter es natürlich vom Konflikt weggeht und desto weniger hat es jetzt auch diese dividendenstarken Unternehmen in den letzten Monaten halt auch im Preis nach unten gezogen. Und das merkt man da schon.
Eigentlich kann man sagen, ja, es hat wie ein Stabilisator gewirkt. Der eine oder andere hat dann vielleicht enttäuscht, weil ein europäischer Wert näher mit der Ukraine. Aber im Kern funktioniert die Idee, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Jetzt haben wir schon ein paar Mal Kanada angesprochen. Du bist ja auch, hast ja auch bei uns am Coaching mitgemacht. Du hast ja eine der Masterclasses gemacht, die sehr, sehr gut angekommen ist bei unseren Teilnehmerinnen. Wer übrigens da mitmachen möchte, die Bewerbungsrunde läuft gerade für den Herbst. Also, ne, Uwe, du bist wieder dabei. Wir freuen uns, dass du wieder mitmachst. Geht 17. Oktober los für alle, die Interesse haben. Du hast ja da in dem Coaching, deshalb sagen wir das auch mit dem Kanada, weil da war das schon ein Thema auch für unsere Damen, hattest du ja erwähnt, dass du Kanada interessant findest und vor allen Dingen hast du gesagt, wegen der Nachhaltigkeit. Ich habe dann gesagt, es ist ein bisschen so ein inhärenter Konflikt, weil, also ich kenne Kanada und ich liebe auch dieses Land, ist für mich so die europäische Version der Amerikaner und ist aber eigentlich jetzt aus Investmentperspektive doch bekannt für seine Rohstofflastigkeit. So, und jetzt bist du ja auch so ein Nachhaltigkeitsfan, wie geht denn das Ganze so ein bisschen zusammen? Das hätte ich jetzt gerne nochmal aufgelöst.
Ja, das geht ganz einfach zusammen. Wie soll ich eine Windturbine ohne Kupfer und ohne Eisenerz und ohne, also ich brauche natürlich Rohstoffe. Es ist ja eher die Frage, wie werden Rohstoffe gewonnen? Vielleicht auch ein Stück weit, wo werden sie gewonnen? Mir ist es allemal lieber in Kanada oder in Australien. Ich habe auch in Australien da Investments laufen. Wenngleich ich auch wieder sagen muss, das sind global operierende Unternehmen, die dann möglicherweise doch auch in Südamerika operieren, aber eben nicht schwerpunktmäßig in Brasilien, nicht schwerpunktmäßig im Regenwald, nicht schwerpunktmäßig in Afrika. Da gibt es zum Teil wirklich ganz schlimme Bedingungen an den Minen. Das ist inzwischen auch, Gott sei Dank, etwas bekannt geworden. Also es geht schon darum, auch darüber in Zukunft vielleicht auch zu labeln, wer baut Rohstoffe aus, mit welchen negativen Effekten für die Umwelt und wie werden die auch wieder ein Stück weit kompensiert durch Wiedergutmachung. Da gibt's schon Bemühungen inzwischen und es ist zumindest auch so, dass die Unternehmen ein Stück weit auch, BHP beispielsweise, darauf auch ihre Homepage jetzt reagieren. Ich hoffe, da nimmt auch ein bisschen noch der Druck, der öffentliche Druck zu, dass da eben auch weiter an der Konzeption Rohstoffe zu gewinnen, ohne große negative Eingriffe in die Natur, dass man da einfach noch weiterkommt. Aber wie gesagt, an sich sind Rohstoffe mal nichts Schlechtes. Wir brauchen das ja und wir in Deutschland sowieso, weil ich meine, was machen wir? Was ist unsere ursprüngliche Geschäftsidee? Wir holen Rohstoffe, machen Fertigprodukte und verkaufen die wieder teuer. Also das ginge ja alles nicht. Also von daher, es bringt mich kein bisschen weiter, mich jetzt irgendwie im Investment aus den Rohstoffen völlig rauszuziehen. Das wäre auch für meine Performance äußerst problematisch gewesen, denn das geht jetzt eigentlich noch weiter, weil die Rohstoffunternehmen, die waren ja auch in der Summe, auch wenn jetzt Rohstoffpreise ganz aktuell gerade mal wieder ein bisschen runtergehen, vor allem der Ölpreis auch, ist eigentlich auch nicht schlecht letztlich wieder.
Ja.
Für Inflationsdruck und so. Also so hängt ja alles mit allem zusammen, aber man kommt nicht dran vorbei und ich habe die auch im Depot mit vielleicht nicht dem allerbesten Gefühl, was jetzt den Nachhaltigkeitsaspekt angeht, aber wie gesagt, ich sehe halt im Moment auch nicht die Alternative, jetzt eben auf Rohstoffe verzichten zu wollen. Und von daher hast du recht. Natürlich, Kanada ist ein sehr rohstoffreiches Land. Da geht es natürlich einerseits um Öl und Gas, aber es geht beispielsweise auch um Holz. Und Holz ist letztlich wieder ein nachhaltiger Rohstoff. Ich meine, da habe ich auch nordeuropäische Unternehmen, UPN Kümmene. Und ich glaube, wir haben auch schon über Stora Enso geredet.
Ja.
Und da gibt's, wie gesagt, diesen Bereich und wenn ich jetzt einen Kanada ETF, den habe ich mir jetzt auch noch zugekauft, also das war jetzt mein alles, das ist jetzt schon Juli, das ist ganz neu und dann war ich auch ein bisschen überrascht, da gibt es verschiedene ETFs, da gibt es natürlich auch ein Environment Socially Screened, also ein ESG, also Government Screened und die sind aber von der Zusammensetzung praktisch gleich, also selbst Enbridge hat es. Die hat dieses Screening überstanden. Also die sind auch in der ESG-Version drin, soweit ich das recherchieren konnte. Und das hat mich dann doch auch ein bisschen überrascht. Also gut, aber das mit den Labeln, das wäre jetzt wieder ein Thema für einen eigenen Podcast. Auf jeden Fall, was ist in diesem Kanada-ETF drin? Natürlich die Bahn, das Ganze, was ich schon angesprochen habe, die Banken und der ganze Finanzwesenbereich macht aber mit 37% den Schwerpunkt aus. Also die Rohstoffe sind da nicht an erster Stelle.
Verstehe. Welcher ETF ist das? ESG Screened, hast du gesagt? Einfach Kanada ESG Screened.
Genau. Gebe ich auch gern noch die WKN nach.
Ja, gerne. Wir posten das auch. Und wer unseren Podcast kennt und meine Stammhörerinnen wissen das auch, wir haben gerade auch eine Folge gemacht, nochmal zu diesen Begrifflichkeiten, unter anderem mit der Kollegin von BlackRock, die das auch sehr schön erläutert hat, wie was diese Begriffe ESG Screened in ihrem Hause auch bedeuten. Also es ist jetzt für die Nachhaltigkeitsjünger oder Jüngerinnen unter euch kein grasgrüner Fonds, kein dunkelgrüner Fonds, aber es ist einer, der eben in den, sag ich mal, die Entwicklung der Unternehmen hin zu Nachhaltigkeit begleitet. So könnte man es vielleicht vereinfacht ausdrücken. Und das ist ja auch so ein bisschen deine Strategie, ist halt auch die Frage, ne, wie grün will ich sein und will ich jetzt gewisse Sachen komplett ausschließen? Aber wie wir auch an der aktuellen Diskussion mit dem Atom sehen, ist die EU auch flexibel, was das angeht, was jetzt nachhaltig ist. Also ist es wirklich, ja, das ist ganz, ganz schwierig. Und das ist, denke ich, immer eine persönliche Entscheidung, auch was man möchte. Und deshalb, glaube ich, muss man das jetzt nicht en Detail hier vertiefen, weil das ist eine ganz, ganz große Diskussion und das treibt ja auch die Branche komplett um. Und von daher gibt es verschiedene Varianten, wie man das unterscheidet. Könnt ihr bei uns auch nachlesen bei hermanni.de oder nachhören, oder es gibt viele Wege da entsprechend zum Ziel. Aber Kanada war ja für dich auch interessant, habe ich in der Erinnerung aus der Diskussion im Coaching, weil es eben für dich auch eine starke Demokratie repräsentiert. Und das ist ja auch nicht immer gegeben. Und wenn man sich die Entwicklungen in den USA anguckt, gerade jetzt auch mit den Hearings, die ich aufmerksam abends bei CNN verfolge, was da zutage tritt, was mit der, wie die Amerikaner sagen, Insurrection, also das, was am 6. Januar da stattgefunden hat in den letzten Tagen von der Trump-Präsidentschaft, das gibt einem schon sehr, sehr zu denken. Wir beobachten es natürlich hier auch mit Sorge, was da passiert. Aber das war für dich auch ein Impuls, finde ich auch interessant, weil Kanada habe ich persönlich gar nicht so in meinem Depot, zumindest nicht bewusst, werde ich auch mal ein bisschen hingucken. Ich habe sehr wohl Sachen auch, so norwegische ETFs und Schweizer ETFs, eben auch mit dieser Euro-Thematik, die wir eben schon hatten, finde ich eigentlich auch eine ganz gute Diversifizierungsmöglichkeit. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, wir haben es angesprochen eben mit dem Euro. Das ist jetzt meine Einstellung, also das war so, ist ein bisschen mein persönliches Ding, dass man so diversifiziert weg vom Euro. Deshalb habe ich mir aber ein ETF gesucht und jetzt nicht Schweizer Franken per se ins Depot gelegt oder norwegische Krona. Das halte ich jetzt nicht für so sinnvoll. Also wie siehst du das?
Da bin ich ganz ähnlich, tatsächlich zu einem ähnlichen Gedanken gekommen oder zu einer ähnlichen Entscheidung. Ich habe auch den Switzerland-ETF mir ins Depot geholt. Ja. Denn da ist mir auch einfach aufgefallen, einerseits wirklich starke Value-Unternehmen, die sich auch relativ tapfer schlagen gerade in der Masse. Mm. Und dann aber auch irgendwie wenig Werte, die ich schon im Depot vorgefunden hatte. Also weder in meinem eigenen noch in dem Teil von Beate. Und das liegt sicherlich ein Stück weit daran, dass die Schweizer Aktien immer auch relativ teuer zu handeln sind. Ja. Also das schreckt einem vielleicht ein bisschen ab. Und da hatte ich dann speziell auch gedacht, das ist eigentlich eine sehr charmante Lösung, hier einfach nochmal mit einem ETF einen etwas, ja, so eine blinde Flanke nochmal ein bisschen zu stärken. Mhm. Also das kann man kann mit ETFs so viel machen. Und bei Kanada, wie gesagt, habe ich dann mal nachgeschaut und habe festgestellt, okay, 10 der 20 oder 7 der 20 Top-Titel ungefähr habe ich schon im Depot. Aber bevor ich jetzt da wieder einzeln ein bisschen zukaufe, kann ich einfach auch nochmal hier den ganzen Schlag sozusagen nehmen. Und
den ganzen Bums.
Auch, wie du sagst, für den Fall, dass es mir in den USA irgendwann auch mal wieder zu heiß wird, da habe ich natürlich schon ordentlich investiert. Und da würde ich jetzt auch nicht aus Angst sofort dann irgendwie davonrennen. Aber wenn sie irgendwie abzeichnen, wir waren ja schon mit dem Sturm auf dem Kapitol an dem Punkt, da war es mir auch nicht sehr wohl. Und auch aus anlegenden Sicht natürlich nicht sehr wohl. Und jetzt könnte ich mir auch mittelfristig vorstellen, das ist so ein Anker, und dass ich tatsächlich einen Teil des Investments aus den USA, gerade so aus dem Bankenbereich und so weiter, nochmal ein bisschen rübergebe nach Kanada. Denn wie gesagt, von der wirtschaftlichen Stärke her ist es fast schon vergleichbar, wenn natürlich auch der Binnenmarkt kleiner ist. Aber von der politischen Situation, ich weiß es eben auch aus meiner pädagogischen Arbeit, was es da auch für wegweisende Dinge in Kanada eben vorzufinden gibt. Also sie sind schon in vielen Bereichen auch einfach sehr aufgeschlossen, sehr divers und trotzdem halt auch, sage ich mal, in einer verantwortlichen Art und Weise und eben auch, was den inneren Frieden anbelangt, wirklich von der Demokratie in einer sehr, sehr guten Verfassung. Ja. Hoffentlich bleibt es natürlich auch so. Ja,
wer mich kennt, weiß, man muss für Demokratie jeden Tag kämpfen. Ich mache das auch in meinem privaten Umfeld. Ich bin ja da politisch auch aktiv, weil mich das sehr, sehr stark umtreibt. Und ich sag mal, was in den USA passiert, beobachte ich natürlich mit Sorge. Nichtsdestotrotz sind die Amerikaner die stärkste Wirtschaft. Und ich habe auch sehr großes Vertrauen in die amerikanischen Unternehmen. Und deshalb finde ich nach wie vor ganz, ganz wichtig, dass man dort engagiert ist, jetzt ungeachtet dieses Geschehens. Das muss man vielleicht ein bisschen isoliert betrachten. Aber wir beobachten es. Vielleicht noch abschließend, Thema Nachhaltigkeit haben wir schon mehrfach anklingen lassen. Du bist ja bekennender Nachhaltigkeitsfan, hast ja auch viele Einzeltitel und auch ETFs gekauft. Wie sind die denn gelaufen? Hat sich das bestätigt von der Performance her oder haben die gelitten besonders? Vielleicht gibst du uns auch nochmal so ein Gefühl.
Ja, da gibt es auch wieder komplett die ganze Bandbreite. Also ich zähle ja gern die Bahnaktien dazu. Da habe ich auch noch einen US-amerikanischen Titel dabei, die Union Pacific. Die haben sich alle gut geschlagen. Bei den erneuerbaren Energien bin ich ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ein Wasserstoff ziemlich stark rausgegangen nach den hohen Kursgewinn und den Gewinnmitnahmen und bin da jetzt noch im, vor allem im Bereich Wind, aber auch Solar drin, also Encavis zum Beispiel, es lief sehr gut, ABO Wind auch sehr gut, das ist ein Windparkbetreiber. Ein bisschen schwieriger sieht's bei meinen geliebten Windenergieunternehmen aus, also ob Vestas oder Ørsted. Die haben beide zu kämpfen im Moment von den Bilanzen her mit den hohen Baustoffpreisen, mit den Lieferketten. Aber ich habe da ja das sogar im Herbst nochmal zum Zukauf genutzt. Und jetzt in den letzten Wochen zogen die an, auf Jahressicht aber noch dick im Minus. Aber da warte ich wirklich ab. Also das ist für mich auch ganz klar nur eine Frage der Zeit, bis das auch entsprechend sich wieder in den Kursen niederschlägt. Man sagt ja immer so schön, die Börse handelt die Zukunft. Das stimmt vielleicht schon. Aber die Zukunft, die an der Börse behandelt oder gehandelt wird, die geht meiner Einschätzung nach immer nur so 6 Monate, 9 Monate vielleicht maximal, aber selten über ein Jahr hinaus. Denn da müssen ja praktisch die Bilanzen auch gemacht werden. Und wenn ich jetzt aber in meinem Vorstellungsrahmen 2, 3, 4, 5 Jahre schaue, habe ich doch die Zeit, darauf zu warten. Und so wie du dich in dem Umfeld einsetzt für Demokratie, das mache ich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich kämpfe wirklich leidenschaftlich, auch argumentativ dafür, bei aller Abwägung eben hier ganz klar auch ein Bekenntnis für die Windenergie auszusprechen und diese, sage ich mal, natürlich Probleme, die es da auch gibt mit Schattenwurf und, die will ich nicht wegdiskutieren, aber ich denke, wer das dann praktisch zum vorherrschenden Argument macht, hat einfach den Ernst der Lage nicht begriffen. Und von daher ist es für mich so mit Landschaftsbild und so weiter, ja klar, ich freue mich auch, wenn ich hier im Schwarzwald spazier gehe und einen schönen Waldblick und einen Blick habe. Aber ganz ehrlich, wenn da jetzt ganz viele Windräder stehen, dann ist es mir vom Gefühl her wahrscheinlich sogar noch wohler. Das sieht dann vielleicht nicht ganz so toll auf dem Foto aus, aber es fühlt sich einfach gut an, wenn ich weiß, jedes dieser Windkrafträder ersetzt ein Stück weit Atomenergie, ersetzt ein Stück weit Gas, CO2-Ausstoß wird reduziert und die Abhängigkeit vom Ausland wird auch reduziert. Also ganz klar, das ist so mein geliebtester Bereich und ich denke schon, da kann man gerade mit diesen Dänen hier ganz gut auch langfristig sich so eine Investition überlegen. Und dann habe ich noch so im Bereich Recycling natürlich Werte, die haben jetzt auch Probleme, ja, deutsche Industrieunternehmen, Tomra, Sortierbetrieb hat jetzt auch im Kurs deutlich verloren, aber das sitze ich wirklich auch gerne aus. Und in der Holzwirtschaft habe ich ja schon gesagt, diese finnischen sind es, meine ich, ja, Stora Enso, UPM, Kymmene, ja, die haben jetzt so leichte, moderate Verluste, aber nichts Dramatisches. Ja. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, lässt sich sehen, bisschen grün, bisschen rot, bisschen gelb, also von allen Farben was dabei, aber es ist nichts irgendwie, wo ich jetzt sage, oh Gott, warum habe ich da so viel Aktien gekauft oder so. Nee, das passt schon.
Ja, ich habe mir die Nachhaltigkeitszettel von dir auch so ein bisschen angeschaut, die du gesagt hast und auch so in dem Recycling wundert einem so ein bisschen. Das sollte doch eigentlich total on vogue sein, so ein Thema. Wird aber ein bisschen abgestraft von den Börsen, aber ich würde dir auch zustimmen, das hat Zukunftsperspektiven und was jetzt die Börsen an sich als Zukunft definieren, ist ja nicht unbedingt unser beider Definition. Ne? Und dass die auch nicht immer effizient laufen, ist auch kein Geheimnis. Sonst hätten wir auch gar nichts zu bequatschen, wir zwei. Ne? Wenn das alles so easy peasy wäre. Ja. Und wie man ja sieht, du verbringst ja den ganzen Tag auch damit. Und dafür, dass dein Depot ist, das mit 6,5%, finde ich, keinerlei Schande an diesen Zeiten. Im Gegenteil. So, von daher vielen Dank erstmal für deine Insights. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Wir haben dich natürlich weiter bei uns im Coaching im Herbst. Bin sehr gespannt, was du dann berichtest, wie die Börsen weiterlaufen. Aber es gibt ja nicht nur Profi-Investoren und Investorinnen wie dich, sondern wir haben ja auch sehr viele Frauen insbesondere, die neu einsteigen, die vielleicht auch nicht so viel Geld haben oder nicht so viel Zeit haben, sich aktiv um ihr Depot zu kümmern. Was empfiehlst du denn diesen Damen, die jetzt neu sind und für alle, die auch im Coaching waren? Vielleicht kannst du einfach den Tipp, den du denen gegeben hast, nochmal jetzt für alle geben.
Kann ich ganz einfach und in dem Fall vielleicht sogar relativ kurz sagen. Also erster Punkt, unbedingt jetzt nicht mehr abwarten, sondern mal loslegen. Den ersten Schritt einfach wagen. Und der erste Schritt kann beispielsweise sein, in einer ersten Charge, also nicht alles, was man vielleicht auf der Seite hat und auch wenn man nicht viel zum Anlegen hat, dann mit einem Sparplan beginnen. regelmäßig eine kleine Summe in ein möglichst globales Produkt. Also da gibt es schöne, günstige ETFs, beispielsweise den sogenannten All Country World Index, also ACWI abgekürzt, oder aber auch den FTSE All World, also FTSE All World abgekürzt. Die haben wirklich schon mal eine recht schöne, breite Streuung und man kriegt da wirklich für wenig Geld viel Streuung, hat einen guten Start von der langfristigen Perspektive her auf jeden Fall und muss sich jetzt auch gar nicht so arg in den Beginnphasen um schwankende Kurse kümmern, weil man bekommt ja mehr ETF fürs Geld, wenn die Kurse sinken. Also im Prinzip kann man da vollkommen entspannt bleiben und sollte aber nicht zu lange warten, irgendwie so, nee, ich warte noch, bis es richtig knallt. Das weiß kein Mensch, das ist viel zu irrational. Loslegen, sich trauen, Mut haben und dann sich über die langfristigen Renditeentwicklungen freuen.
Absolut. Einfach mal springen, habe ich den Damen auch gesagt. Und das ist hier das Motto. Danke, Uwe, für deine Zeit. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Ich lerne auch immer wieder dazu. Das ist ja das Geile an meinem Podcast. Ich habe so tolle Gesprächspartnerinnen und ein paar ausgewählte Männer. Und das macht immer total Freude und ich lerne jedes Mal, wenn ich diese Gespräche führe, selber für mich dazu. Ich hoffe, euch geht's ähnlich und wer mehr von uns hören will oder tiefere Infos haben will oder auch Begrifflichkeiten geklärt haben möchte, dann gerne auf hermanni.de. Ihr kennt unseren Newsletter. Ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time. Und ciao in den Schwarzwald, Uwe. Und gerne auch mal bei Uwe auf börsenberat.de. Steht da. Gerne mal gucken, wer den Uwe direkt gerne sehen und hören möchte. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Ciao. Vielen Dank.